Liebe Gemeinde, wer mich kennt, zu Anfang pflege ich ja immer einen Eingangswitz zu erzählen. Darauf verzichte ich heute. Sie werden gleich auch sehen und hören, warum. In Deutschland sterben jährlich laut Statistik jeden Tag über 2000 Menschen. Weltweit sind es über 100.000 Menschen, auch heute. Aber wo sind diese Menschen nach ihrem Tod? Ist danach wirklich alles vorbei oder kommt da noch was? Wir Christen glauben, dass da noch was kommt. Und nicht irgendetwas, sondern ja, was unvorstellbar Schönes. Menschen sterben, verlassen diese Welt und wachen in einer völlig neuen Welt auf. Uns vorzustellen, was das für eine ist, können wir nicht mal ansatzweise. Und das ist auch gut so. Der Mensch ist übrigens das einzige Wesen, das weiß, dass es einmal sterben wird. Doch, seien wir mal ehrlich, viele Menschen verdrängen den Gedanken ans Sterben, wollen lieber nicht darüber reden. Und das ist nicht gut. Ein bekannter Evangelist hat einmal gesagt, nichts ist so sicher wie der Tod und nichts so unsicher wie das Leben. Unser heutiger Predigtext ist übrigens die einzige Stelle in der Bibel, in der wir von Menschen aus dem Jenseits erfahren. Jesus erzählt seinen Zuhörern damals und uns heute Morgen, also damals waren Zöllner, Sünder, die Schriftgelehrten und seine Jünger, diese Geschichte. Und die behandelt drei Realitäten. Das Leben vor dem Tod, der Tod selbst und das Leben nach dem Tod. Ich lese den Predigttext aus Lukas 16, die Verse 19 bis 31. Ich denke, wir alle kennen diese Geschichte oder meinen sie zu kennen. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein armer Mann mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisches fiel, doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinübergeht, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Vater im Himmel, schenke uns nun das rechte Hören, das rechte Tun und segne diesen Text an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, was für ein bemerkenswerter Text, was für ein anspruchsvoller und aufreißender Text. Eine Geschichte, die uns Jesus hier erzählt, sehr kontrastreich und anschaulich. Und er stellt uns zwei Menschen in ihrem Leben, in ihrem Sterben und der Ewigkeit vor. Für mich ist diese Geschichte auch ein überzeugender Beweis dafür, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und was unterscheiden nun diese beiden Menschen und was nehmen wir für unser Leben daraus mit? Schauen wir uns erstmal ihr Leben an. Da war ein reicher Mann, der hatte alles, gekleidet in Purpur und kostbares Leinen, damals die edelsten und teuersten Stoffe, die man sich vorstellen kann. Heute vielleicht Armani, Kaschmir oder was weiß ich nicht alles. Und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Wir würden heute vielleicht sagen in Saus und Braus. Hatte bestimmt eine prächtige Villa in bester Lage und Diener. Sein Name wird nicht genannt. Und da war der andere, ein bettelarmer Mann. Interessant, sein Name wird genannt. Lazarus, hebräisch, Gott hat geholfen. Warum eigentlich? Was steckt da für ein Geheimnis dahinter? Das lüften wir noch später. Der arme Mann lag vor dem Tor des reichen Mannes bei den Mülltonnen und war übersät von Geschwüren. Also durch und durch krank und ernährte sich von den Essensresten des reichen Mannes. Seine einzigen Begleiter waren ein paar Hunde, die seine Geschwüre ableckten. Krasser kann man den Unterschied zwischen reich und arm wohl nicht in einem Bild darstellen. Liebe Gemeinde, das Leben ist oft ungerecht. Ich höre das auch in der heutigen Zeit von vielen Menschen, auch in unserem freien und doch noch wohlhabenden Land. In einem reichen und freien Land wie Deutschland geboren zu sein, dafür können wir nichts. Das ist nicht selbstverständlich. Wann hast du das letzte Mal eigentlich dafür aus tiefem Herzen gedankt? Trotzdem kennen auch wir Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten im Leben allzu gut. Der eine ist mit einem gesunden Körper gesegnet, der andere ist ständig krank oder behindert. Die einen sind hübsch geboren, die anderen hadern ihr Leben lang mit ihrem Aussehen. Die einen sind reich, die anderen eben nicht. Die einen sind erfolgreich, die anderen nicht. Und so weiter. Vielleicht hatte der Reiche in unserer Geschichte einfach nur Glück. Oder er war sehr klug. Und der Arme, es gibt so viele Antworten darauf. Vielleicht hat er einfach nur Pech oder ein harter Schicksalsschlag hat ihn getroffen. Wir wissen es nicht. Nun ist wichtig, Reichtum an sich ist nichts Böses und kein Fluch. Das sagt die Bibel an keiner Stelle. Und Armut ist kein Segen. Auch das sagt die Bibel an keiner Stelle. Aber Jesus weist zu Recht darauf hin und mehrfach, dass es für einen Reichen einfach schwerer ist, ins Himmelreich zu kommen. Wir kennen das Bild vom Kamel durchs Nadelöhr, was praktisch nicht möglich ist, oder auch das Gleichnis vom reichen Jüngling. Und er lehrt uns, dass Reiche Mitleid haben sollen mit armen Menschen, teilen sollen. Schon den Vätern unseres Grundgesetzes war dies wichtig. Artikel 14 Absatz 2 steht, Eigentum verpflichtet. Und wie viel mehr die Bibel. Sie lehrt uns, verantwortungsbewusst mit unserem Reichtum umzugehen und vor allem die Prioritäten richtig zu setzen. Im Psalm 62, Vers 11 lesen wir, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Und schließlich erinnert uns Jesus mit dieser Geschichte auch an das Gebot, barmherzig zu sein. Denn was ihr einem unter diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Schauen wir mal in die Welt. Viele Menschen wollen gerne mehr erfahren über Reiche, über Prominente, über Erfolgreiche und deren Erfolgsrezepte. Es gibt unzählige Bücher darüber. Das Internet ist voll Hochglanzprospekte. Über die Armen findet man da nichts. Und seien wir mal ehrlich, die will man doch lieber nicht sehen. Manches Mal ist es einem vielleicht sogar peinlich, Kontakt mit ihnen zu haben. Und so war das damals auch. Dem Reichen war es peinlich, ja, es ärgerte ihn, dass da so ein Bettler in zerlumpten Kleidern vor seinem Eingangstor liegt. Das ist ja abschreckend. Und dieser strenge Geruch und der Anblick. Vielleicht dachte er sich auch, der ist doch letztlich selbst schuld an seiner Misere. Wir leben ja schließlich in einer Leistungsgesellschaft und jeder ist seines Glückes Schmied. Ich denke, wir sollten vorsichtig sein, wie wir über arme Menschen reden und allzu schnell vorverurteilen. Kommen wir nun zu dem Unterschied im Tod. Beide sterben, der Arme und der Reiche. Ganz gleich, wie du dich auch anstrengst, dein Leben zu verlängern. Ich habe da mal einen Artikel gelesen aus den USA, wie ein paar Tech-Milliardäre Unsummen an Geld reinstecken, um das Leben zu verlängern. Da lassen sich Leute zum Beispiel für knapp 100.000 Dollar tief einfrieren und hoffen, dass irgendwann in 10, 20 Jahren die Medizin soweit ist, dann werden sie wieder aufgetaut und alles geht weiter. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das steht in der Bibel. Und das hat, denke ich, der Schöpfer auch so gut eingerichtet. Als der Arme dort am Zaun bei den Mülltonnen starb, wurde er weggebracht. Vielleicht sollte ich sagen, entsorgt. Ich kann mir denken, dass der Reiche aufgeatmet hat. Endlich ist dieser Schandfleck von meinem Eingangstor weg. Da gab es keine Beerdigung, keiner war da, keiner dachte an ihn. Er starb einsam, vergessen und menschenunwürdig. Ich denke, am Ende war es für ihn sogar eine Erlösung von den Qualen der Einsamkeit und Missachtung. Dann starb auch der reiche Mann. Für ihn war es sicher sehr schwer, seinen Reichtum loszulassen. Alles, was er erschaffen hat, fließt durch die Finger. Alle medizinische Hilfe hat er sicherlich in Anspruch genommen. Egal wie teuer, es half nichts. Die Beerdigung war bestimmt sehr pompös und alle wichtigen Leute waren da, die Zeitungen waren voll mit großen Todesanzeigen und er blieb lange noch in Erinnerung. Kommen wir nun zum dritten und entscheidenden Unterschied in der Zeit nach dem Tod. Das gibt uns einen Blick ins Jenseits, ganz spannend. Jesus zieht hier sozusagen den Vorhang zum Jenseits zurück und gestattete uns einen kleinen Blick dahin. Und hier haben wir den Bericht nicht von irgendjemand, sondern von einem, von Jesus, der sich mit sterbenden Auferstehung bestens auskennt. Und darum für mich, liebe Gemeinde, auch absolut glaubwürdig ist. Von sich selber sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Daher wäre es töricht, einfach töricht und dumm, diesen Bericht anzuzweifeln. Auch wenn er vielleicht kurios und für viele unglaublich klingt. Wenn du dich fragst oder wenn dich jemand fragt, ob mit dem Tod wirklich alles aus ist oder ob da noch was kommt, ich weiß nicht, ob sie schon mal in der Situation waren, ich schon wiederholt, was sagt man da? Und da kann man sich diesen Bericht vor Augen halten und dann wirklich auch bekennen, ja, da kommt noch was. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Jesus sagt uns das hier und heute in dieser Geschichte ganz eindeutig. Und es gibt zwei Zielorte nach dem Tod in der Ewigkeit. Nachdem der arme Mann starb, wurde er abgeholt. Gott selbst schickt sozusagen einen Engel-Abhol-Service und holt Lazarus ab von der Erde ins ewige Himmelreich. Direkt in Abrahams Schoß lesen wir im Text. Das ist ein Bild von besonderer Geborgenheit und Liebe. Das ist der erste Zielort. Und warum kommt Lazarus an diesen Zielort? Es wird im Bericht nicht weiter davon erzählt, aber es steckt natürlich dahinter, dass Lazarus an Gott glaubte. Weil Menschen, die an Jesus glauben, werden Gottes ewige Herrlichkeit einmal sehen. Das wird uns im Neuen Testament an vielen Stellen verheißen. Ich nenne eine, Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der, und jetzt ein ganz wichtiges Wort, der hat das Leben. Der hat das ewige Leben. Und jetzt lüftet sich auch das Geheimnis, warum der Name des Reichen nicht genannt wird, der Name des armen Lazarus sehr wohl. In Jesaja 43, Vers 1 lesen wir, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Oder in der Offenbarung, meisten von uns kennt es sicherlich auch, da gibt es eine Stelle, und es wurden Bücher aufgetan. Steht dein Name dort drin? Ja, in der Ewigkeit wird plötzlich alles anders wie im Leben. Es dreht sich um 180 Grad rum. Der Arme wird mit seinem Namen gerufen, von Engeln getragen, in den Himmel gebracht und dort herzlich in Empfang genommen. Und der Reiche, der Kontrast zu seinem Leben könnte nicht größer sein. Von ihm lesen wir von dem Reichen, dass er begraben wurde und in der Hölle wieder aufwachte oder in der ewigen Verdammnis. Er glaubte nicht an Gott, das wird hier deutlich. Trotz seines Reichtums war er am Ende arm. Für sein Leben hat er bestens vorgesorgt, aber nicht für seinen Tod und für die Ewigkeit. Und das ist der zweite Zielort, die Hölle oder ewige Verdammnis. Klingt unangenehm. Wer spricht darüber schon? Aber wir müssen's. Und das ist die gibt, die ewige Verdammnis, bezeugt ja auch wiederum niemand anders als Jesus selbst. Es wäre deshalb, ich sage es einfach mal so, sehr fahrlässig, dass wir nicht darüber nachdenken oder uns vorstellen oder daran glauben, dass es eine ewige Verdammnis gibt. Liebe Gemeinde, ich will Ihnen heute Morgen keine Angst machen. Und ich bin mir sicher, dass auch Jesus uns keine Angst machen will mit diesem Bericht. aus der Ewigkeit. Aber Jesus stellt uns hier, und das ist manchmal notwendig, dass wir es auch verstehen, die Realität da, wie sie ist. Es nützt doch nichts, wenn wir uns etwas vormachen oder etwas schönreden oder etwas gar nicht auf unserem Radar haben. Und Hölle, ach was, gibt es doch wirklich nicht. Ist doch alles nur symbolisch gemeint. Leider höre ich das auch schon oder habe ich auch schon gehört von mancher Kanzel oder von manchem klugen Theologen. Das kann man alles wegerklären oder relativieren. Nein, dieser Bericht ist vielmehr eine Einladung in den Himmel. Gott will nämlich, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. So steht es in Timotheus 1, Vers 4. Und nur deswegen erzählt uns Jesus heute am Totensonntag oder am Ewigkeitssonntag diese Geschichte. Und habe ich auch mal gehört, das geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Mit Jesu Kreuzigung und Auferstehung hat unser lebendiger Gott die größte Rettungsaktion für uns Menschen aller Zeiten gestattet. Ich glaube erstens an die Existenz der Hölle, weil Jesus uns darauf mehrfach und unmissverständlich hingewiesen hat. Es gibt im Neuen Testament, interessant, über 160 Textstellen, die über Hölle und ewige Verdammnis sprechen. Allein 70 davon aus dem Munde Jesu. Ich glaube zweitens an die Existenz der Hölle, weil Jesus gekreuzigt wurde. Gäbe es Hölle und Verdammnis nicht, dann wäre der Kreuzestod völlig umsonst gewesen. Sein Tod am Kreuz wäre dann völlig sinnlos gewesen. Aber er kam ja nur und gerade deshalb in diese Welt, um uns einen Weg zum Himmel zu ermöglichen. Und auch wenn du Menschen kennst, die nicht an die Hölle glauben, an dieser Tatsache wird sich daran nichts ändern. Vergiss das nie. Und was die Hölle nun so schrecklich macht, das haben wir auch im Text gelesen. Ich lese nochmal die Verse 23 und 24. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in Wasser tauchte und kühle meine Zunge. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Viele Bilder in der Heiligen Schrift sind natürlich verbunden mit dem damaligen Leben in Israel. Wüste, heiß. Es gibt nichts Schlimmeres damals, ohne Wasser in der Wüste zu ertrinken. Wir haben hier, ich sagte es schon, den einzigen Bericht in der gesamten Bibel und im Übrigen in der gesamten Weltliteratur, wo ein Mensch aus der Hölle in den Himmel sehen kann. Jetzt muss ich Sie leider noch mit zwei weiteren harten Realitäten konfrontieren. Wir lesen das in den Versen 25 und 26. Wir nehmen auch unsere Erinnerungen mit in die Zeit nach dem Tod. Und schlimme, schlechte Erinnerungen mitzunehmen, das ist ziemlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Du wirst dich vor allem erinnern an die vergebenen Chancen, Jesus in dein Leben nicht aufgenommen zu haben. Und es gibt im Leben nach dem Tod keine zweite Chance mehr. Deshalb in manchen Überschriften für den heutigen Sonntag habe ich auch gelesen, Gedankenstrich, es gibt auch ein zu spät. Und zum Schluss habe ich noch eine gute Nachricht für Sie. Wenn du jetzt vielleicht unsicher geworden bist, wo du die Ewigkeit verbringen wirst, Jesus möchte dich einladen. Ich, Jesus, bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Vertraue mir dein Leben an, vielleicht heute Morgen, dann bekommst du diese Gewissheit, die wir lesen in Hebräer 3, Vers 15. Heute, wenn du meine Stimme hören wirst, zögere nicht. Amen.